ARD.
Auf den Islam und die internationalen Gesetze wurden Karzai und sein 29-köpfiges Kabinett eingeschworen. Ein Tribut an Tradition und Moderne gleichermaßen.
You're like no one. And now you can feel like you're someone. You're part of that journey. You're making history.
Ich hatte, glaube ich, keine Polizei oder militärische Begleitung. Wir konnten uns absolut frei bewegen.
Es war wie eine Nebelwand, ein undurchsichtiger Schleier. Wir wussten überhaupt nicht, was kommt auf uns zu.
Killed in Action. Staffel 3. Mission ohne Ziel. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 3. Körper auf Notstrom.
Die Petersberg-Konferenz hat mit dem Abkommen vom 5. Dezember 2001 die Grundlage wirklich für einen Neubeginn in Afghanistan gelegt, hat einen Fahrplan vorgegeben, das haben wir ausführlich in Folge 2 gehört, für eine neue Verfassung, für Wahlen, zunächst aber für eine Übergangsregierung unter Hamid Karzai. Dann hat sich in Deutschland die Bundeswehr abmarschbereit gemacht und in gewisser Weise ja auch du, Christoph.
Ja, ich habe die Koffer gepackt, um für die ARD zu berichten über den Beginn dieser neuen Regierung in Kabul, bin über Umwege, über Neu-Delhi und Islamabad dann nach Afghanistan reingeflogen und wollte auch über die Vereidigung von Hamid Karzai sprechen. Aber eine war mir schon zuvor gekommen, wenige Tage davor, war Heidemarie Wieczorek-Zolder, die Entwicklungsministerin.
Am Abend dieses 12. Dezember war ich dann in dem Präsidentenpalast und habe mit Karzai bei Pistazien oder so mich über die Fragen unterhalten, was er an Plänen hatte, umgekehrt, was wir machen konnten.
Das ist seine erste offizielle Besuch.
Ja.
Und er war noch nicht mal Präsident zu dem Zeitpunkt.
Nein, er war es überhaupt nicht.
Er war ja noch nicht vereidigt.
Er war überhaupt noch nicht. Nein, nein. Und ich kann mich aber erinnern, wir sind dann durch diesen eiskalten Präsidentenpalast gegangen und er hat mir nochmal gezeigt, das war schon eindrucksvoll, dass in den Malereien und Bildern an den Wänden sozusagen die Personen und die Blumen und die Bäume und so rausgeschnitten waren. Die hingen da mit diesen immer noch in den Räumen, aber eben das war alles rausgeschnitten. Es war
von den Taliban.
Von den Taliban, ja.
Weil die solche Bildnisse nicht haben.
Weil die kann, auch das ist einfach, das ist was anderes, wenn man sieht, als wenn man weiß, sie haben das so gemacht, ne?
Hamid Karzai, der afghanische Präsident, galt vielen ja lange als williger Befehlsempfänger der internationalen Gemeinschaft, vor allem der USA. Aber die SPD-Politikerin Wieczorek-Zoll hat ihn eigentlich von Anfang an eher als Mann mit eigenem Willen auch wahrgenommen.
Nein, er war ruhig und selbstbewusst. Das war schon, und auch nicht ängstlich. Er war schon relativ entschlossen. Ich habe aber sowohl da gemerkt, als auch dann natürlich auch in den Jahren danach, dass man in der Frauenfrage immer wieder nachhalten musste. Denn, sagen wir mal, die patriarchalische Prägung, die hat natürlich ganz lange Wurzeln und Ursachen und da musste man immer wieder dranbleiben. Das bin ich auch an dem Abend schon dran geblieben.
Nur wenige Tage nach diesem Treffen ging es dann wirklich Schlag auf Schlag. UN-Resolution für die ISAF, also die International Security Assistance Force, am 20. Dezember. Am 21. Dezember hat dann der Bundestag die, Zitat, Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem Einsatz einer internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan beschlossen. Sperriger Begriff. 538 Abgeordnete haben für den Einsatz gestimmt, von der damaligen Regierungskoalition aus SPD und Grünen, ebenso wie von der Union und der FDP. Es gab 35 Gegenstimmen, überwiegend aus der PDS damals, der heutigen Linken, aber auch von einigen Abgeordneten aus FDP, Union und SPD. 8 Abgeordnete haben sich enthalten und das Mandat hat erlaubt, die Entsendung von maximal 1200 leicht bewaffneten Soldaten für eine Dauer von einem halben Jahr. Muss man sich nochmal in Erinnerung rufen.
Von denen war aber erstmal gar nichts zu sehen da vor Weihnachten. Das zog sich alles noch hin. Als ich am 22.12. in Kabul unterwegs war, waren es britische Soldaten, die ich getroffen hatte, unter dem britischen General John McCall, die ersten ISAF-Soldaten zu Fuß. Ich erinnere mich noch, wie ich einem Vorauskommando auf dem Parkplatz des Flughafens in Kabul begegnet bin. Die sortierten sich dort gerade, ein kleiner Trupp, ganz leicht bewaffnet. Also ein etwas bizarres Bild dort. Ein bisschen verloren standen sie herum, orientierten sich, sprachen mit den Menschen um sich herum und die sind dann wirklich leicht bewaffnet zu Fuß durch die Stadt, immer eng dran an der Bevölkerung. Und ein britischer Funker hat mir damals einen guten Tipp für die Bundeswehr mitgegeben: viel warme Kleidung und einen guten Schlafsack für die kalten Nächte. Das brauchte die Bundeswehr aber erstmal nicht, denn die hing wegen eines Schneesturms in einem komfortablen Hotel in der Türkei fest und kam dann erst im neuen Jahr an, wie ich, in Bagram. Ein alter Flugplatz, noch aus Sowjetzeiten, nördlich von Kabul in der Ebene, zugig, voller Panzerwracks, zerschossener Hangars. Und da kommt dann auch General Karl Hubertus von Butler an, der Kommandeur des ersten deutschen ISAF-Kontingents der Bundeswehr.
Wie wir aus dem Flugplatz rauskamen, stand da ein kleiner Junge, sagen so 8 Jahre alt vielleicht, barfuß, minus 5 bis 8 Grad, würde ich sagen, und machte dieses Zeichen.
Peace-Zeichen.
Und das galt für uns irgendwie, ja, willkommen in Afghanistan, ihr werdet das irgendwie schon hinkriegen.
Ja, die Betonung eben auf irgendwie, denn allzu genaue Vorstellungen hatten die Soldaten zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Und wir sind insgesamt mit sehr spärlichen Informationen natürlich nach Afghanistan geflogen, weil einfach die entsprechende Vorbereitungsphase nicht da war, um nochmal sehr intensiv zu schauen, wie sieht Afghanistan aus, wie sieht das Land im Einzelnen aus. Es war wie eine Nebelwand, ein undurchsichtiger Schleier. Wir wussten überhaupt nicht, was kommt auf uns zu. Die ersten 43 Soldaten fühlten sich wie eine eingeschworene Gemeinschaft, so ein bisschen in Wagenburg-Mentalität. Und wir haben gesagt, da wir nur wenig Informationen haben und dieses Land sehr komplex, sehr diffus ist, kommt es darauf an, diese Nebelwand sehr vorsichtig zu durchdringen und auf Sicht und schrittweise vorzugehen und so ein Mosaik so langsam zu füllen.
Nur die Umrisse sind im Grunde klar. 2 Stichworte hatte man dem Vorauskommando mitgegeben: Sicherheit und Hilfe. Und natürlich ging es darum, erstmal überhaupt selbst anzukommen im Camp Warehouse, diesem Gelände, wo ein ziemlich zugiges Hochhaus ja stand. Hast du selber gesehen, Christoph. Es war ein sehr staubiges Terrain an dieser Ausfallstraße in der Hauptstadt Kabul Richtung Osten.
Und da waren die Soldaten dann erstmal mit sich selbst beschäftigt, Unterkünfte einrichten, Strom und Wasser zum Laufen zu bekommen.
Aufbau des Kontingentes, Aufnahme unseres Auftrags zusammen mit den afghanischen Sicherheitskräften in Kabul für die Sicherheit zu sorgen und erste Hilfsprojekte wie zum Beispiel Reparatur eines Daches oder kleine Behelfsbrücken bauen oder ähnliches, sodass man sehen konnte, da kommen welche, die helfen uns und die sind ja auch wirklich da mit entsprechenden kleinen Projekten. Das waren aber nur kleine Projekte. Wir sind eigentlich mit großer Zuversicht rausgegangen. Und das war fast trügerisch. Es war, um es mal so zu sagen, ein Vakuum entstanden in Afghanistan. Nachdem die Taliban und Al-Qaida rausgejagt worden sind, war plötzlich Stille im Land. Und wir kamen in diese Stille rein. Und jetzt musste sich dieses Vakuum wieder füllen. Und solange sich das noch nicht gefüllt hatte, hatten wir relativ große Operationsfreiheit und Bewegungsfreiheit. Und nach etwa 4 Monaten haben wir plötzlich gesehen, Mensch, hier tut sich ja eine Menge. Die Leute sind ja wieder auf den Straßen. Der Handel ist wieder da. Mädchen gehen in die Schule. Die Leute haben wieder Zugang zu den Medien. Die medizinische Versorgung läuft eigentlich jetzt ganz gut. Und man ist uns dankbar, dass wir hier sind. Und wenn wir dann durch Kabul durchgefahren sind, haben uns die Leute eigentlich nicht mehr skeptisch betrachtet, sondern haben sogar zugewunken.
Vieles noch ziemlich abenteuerlich, also in dieser Anfangsphase. Robert Müller, von dem wir schon viel gehört haben, ist damals Diensthundeführer der Fallschirmjäger.
Das sind die aus dem niedersächsischen Seedorf damals gewesen. Die kamen nicht etwa mit eigenem Bundeswehrgerät, sondern mit einem gecharterten Privatflugzeug einer Antonov. Und die machte erstmal einen unangekündigten Umweg über Aserbaidschan, bevor sie dann in Bagram gelandet ist, nördlich von Kabul. Und dann ging es in den einfachen VW-Bus nach Kabul, so wie ich vorher mit dem zivilen Taxi auch.
Tatsächlich sind wir von meinem Chef des Diensthundezuges abgeholt worden. Der stand ja schon dort und hat eh dann nicht lange auf uns gewartet mit dem T5-Bus, ungepanzert, wie zivil auch ein VW-Bus. Dann sind wir da eingestiegen. Die Scheiben waren Gott sei Dank geschwärzt. Wir hatten einen Anhänger hinten dran, wo die Hunde waren. Und es war einfach beklemmend, weil ich ja noch nicht mal eine Splitterschutzweste hatte. Ich hatte noch nicht mal eine Waffe dabei. Mein Köter da hinten in der Box da ganz alleine. Und ich habe nur gedacht, wo bin ich denn hier? Und zu der Zeit sind ja noch viele Menschen umgebracht worden. Das erste Vorauskommando berichtete von vielen Leichen, die da abends oder morgens dann gefunden wurden, die dann am Wegerand dort abgelegt wurden.
Tatsächlich ist die normale Kriminalität in dieser Zeit das Gefährlichste. Und Minen, die am Wegesrand liegen, gerade auf der Strecke zwischen Bagram und Kabul. Es waren viele Flüchtlinge auf den Straßen. 2 bis 3 Millionen waren ja nach Pakistan geflohen vor den Taliban und kamen jetzt allmählich zurück.
Ja, Kabul platzte einfach zu dem Zeitpunkt aus allen Nähten. Und es war einfach eine bedrückende, beklemmende Situation. A, fühlte ich mich unsicher, ich hatte keine Waffe dabei. Und für einen Soldat ist das Handwerkzeug. Wie für den Zimmermann der Hammer und die Nägel in seiner Tasche. Ja, hatte ich eine Leine, aber da war kein Hund dran.
Apropos Handwerkszeug, die Bundeswehr richtete sich erstmal ein dort in der Hauptstadt Kabul und hat dann begonnen mit dem, was in den ersten Monaten ihre Hauptaufgabe sein sollte: Patrouillen gehen in Kabul und das zusammen mit den afghanischen Sicherheitskräften.
Ja, und dann haben wir Verbindung aufgenommen, gleich am nächsten Tag mit der afghanischen Polizei. Nur es waren im Grunde keine Polizisten mehr da. Das waren entweder ganz alte, ehemalige, pensionierte Polizisten, die wieder zurückkamen. Es waren ehemalige Soldaten oder irgendwelche Leute von der Straße, die eine Uniform angezogen bekamen. Also im Grunde ungelernte Hilfskräfte, und mit denen sollten wir die ersten Patrouillen fahren in Afghanistan. Und dann saßen wir über einer Karte und haben überlegt, wir gehen jetzt mal in diese Räume und diese Räume und diese Räume und fangen einfach mal an.
Es ging darum, sich zu zeigen, Unterstützung der Afghanen zu demonstrieren, eher also den Eindruck von Sicherheit zu vermitteln, als man tatsächlich zu diesem Zeitpunkt mit den wenigen Soldaten Sicherheit hätte garantieren können.
Wir haben die Patrouillen zu Fuß gemacht, aber es war auch eine Vorgabe von britischer Seite, as light as possible, also so leicht wie möglich, nicht mit irgendwelchen schweren Panzern und Fahrzeugen durch Kabul zu fahren, weil man da gar keine Verbindung aufnehmen konnte, sondern unmittelbar Verbindung aufnehmen mit der Bevölkerung, aber natürlich auch mit dem Risiko, dass möglicherweise etwas passiert. Und das Risiko mussten wir einfach eingehen, sonst hätten wir unseren Auftrag überhaupt nicht aufnehmen können.
Glücklicherweise war es ruhig zu dieser Zeit. Auch ich habe mich ohne besonderen Schutz durch die Stadt bewegen können. Ich bin zu Umfragen einfach ausgestiegen aus unserem Wagen an Kreuzungen, bin durch Einkaufsstraßen gegangen, bin durch Parks spaziert.
Das wäre 5 bis 10 Jahre später fast schon unvorstellbar gewesen. Auch ich habe noch eine Fußpatrouille in Kabul gemacht, aber damit war es irgendwann auch echt vorbei.
Obwohl es damals aber noch ruhig und friedlich war, gab es schon einzelne heikle Situationen, an die sich Robert Müller zum Beispiel erinnert, als er im Einsatz war mit seinem Hund Idor bei einem Fußballspiel zwischen einem Team der ISAF und einer afghanischen Auswahl.
Das war der 15. Februar 2002. Vor dem Spiel ging es darum, nach Sprengstoff zu suchen. Bei einem Spiel in sehr aufgeheizter Stimmung damals sollten auch deutsche Soldaten für Sicherheit sorgen. Das fand statt im Olympiastadion, also genau da, wo einst die Taliban öffentliche Hinrichtungen veranstaltet hatten.
Das ist so, würde ich heute sagen, Hansa Rostock gegen St. Pauli, wenn die aufeinandertreffen. So muss man sich das da vorstellen. Und das in einem Kreisligastadion mit 10.000 Besuchern, und da stehen aber 30.000 vor der Tür und wollen rein. Gewaltbereit. Und es gab viele Verletzte auch auf NATO-Seite, viele verletzte Soldaten mit Platzwunden. Das war der erste Punkt, wo Idor in Erscheinung getreten ist. Dort nämlich haben unsere Diensthunde zum ersten Mal scharf gebissen und damit uns Soldaten, ich sag mal, den Arsch gerettet. Sonst hätten wir schießen müssen. Ja, wir sind ja bedrängt worden auf einer Seite von knapp 5.000 Afghanen. Und ich weiß, dass 5 Diensthunde 5.000 Afghanen zurückgedrängt haben. Und der Hunde sind im Arabischen oder im Muslimischen ein unsauberes Tier und keiner wollte gebissen werden. Und da haben wir ordentlich mit den Hunden Platz machen können. Alternativ wäre dann nur noch, ich hatte eine Pistole dabei. Und ich bin froh, heute auch rückblickend zu sagen, dass wir nicht geschossen haben. Also die afghanische Polizei, die dann da waren, die hat dann irgendwann einfach in die Luft geschossen. Und das war für uns ja auch nochmal, weil wir das gar nicht mitbekommen haben, da wurden auf einmal AK-Schüsse zu hören. Und dann weiß man halt nicht, gilt das jetzt gegen uns, für uns, wer schießt da überhaupt? Also es war so unübersichtlich, es war einfach ja, schlecht organisiert.
Das klingt heute nach unkontrollierbarem Chaos und ein Stück weit war es das auch. Es klingt nach Leichtsinn, aber vieles nahm man eben auch leicht in dieser Anfangszeit. Auf allen Seiten herrschte Aufbruchsstimmung, herrschte Optimismus, ja Euphorie sogar. Die war auch spürbar bei Rangin Dadfas Banta, dem deutsch-afghanischen Politikwissenschaftler aus Aachen, der dann Jahre später Außenminister werden sollte und der nach 2 Jahrzehnten im Exil nun wieder in seine Heimat zurückkehrte.
Als ich nach Afghanistan das erste Mal im März 2002 fuhr, dann ein Autofahrer, iranischer Autofahrer, sagte mir, ihr Afghanen seid so glücklich, wahrscheinlich werden wir bald zur Arbeitssuche nach Afghanistan kommen. So Afghanistan wird sich entwickeln. Das war aber Aufbruchstimmung. Menschen haben erstes Mal in der Geschichte Afghanistan die Anwesenheit der internationalen Gemeinschaft begrüßt. Die haben sehr positiv in die Zukunft geguckt. Sogar von konservativen Teilen der Gesellschaft, zum Beispiel Paktia. Ich erinnere mich, in 2005, die Leute sind gekommen und die Stammesführer und andere Leute nach Mädchenschulen gefragt. Die haben gesagt, wir stellen Land zur Verfügung, sie geben uns nur Lehrer und Gebäude. Das war ein anderer Afghanistan. Mit meiner Familie und Kindern bin ich dann zurückgegangen nach fast 25 Jahren. Und dann, als ich da war, waren viele Freunde tot, viele Verwandte tot, mein Vater war tot. Und viele Häuser, Straßen waren zerstört. Und dann, als ich die Zerstörungen in Kabul gesehen habe, ich habe Kabul so richtig beweint. So richtig beweint.
Sie wussten es von Fotos, von Filmen, aber Sie haben es nicht so vorgestellt.
Nur von Fotos und Lesen, was Freunde geschrieben haben, Journalisten, Wissenschaftsjournalisten Filme gedreht haben. Aber als ich diese verwusstete Stadt, wo ich als junger Student da war, 1973 hatte ich mein Studium aufgenommen in Kabul. Kabul war eine liberale Stadt, eine fröhliche Stadt, eine saubere Stadt, und wo wir Studenten mit vielen Hoffnungen in die Zukunft geblickt haben. Aber dann war Kabul zum großen Teil eine Ruine.
Trotz der Ruinen, große Emotionen damals, Wiedersehen, Neuanfang, Euphorie. Das galt umso mehr natürlich für die Frauen, die ja unter den Taliban ein wirkliches Schattendasein geführt hatten. Ein Leben in Angst und Unterdrückung, ohne Chancen auf Bildung, Aufstieg, Teilhabe.
Und das sollte es für sie jetzt eigentlich geben. Das versprachen sogar die alten Warlords, die jetzt zu neuer Macht gekommen waren, die wieder da waren. Das erwartete vor allem aber auch die internationale Gemeinschaft. Und natürlich die Afghaninnen selbst, die dank der jungen Frauenrechtlerin und Journalistin Shukriya Barakzai erstmals öffentlich zusammenkamen.
Die first women conference where women come across the country.
Ich hielt die erste Konferenz für Frauen ab, zu der Frauen aus dem ganzen Land einreisten, im März 2002.
Was full of joy.
Es war voller Freude.
And big challenge. So, but that was like a first time. Women come and they raise their voice.
Und zum ersten Mal erhoben Frauen ihre Stimme.
And they really raised serious issues.
Und sprachen ernste Themen an.
Starting which kind of constitution they want.
Welche Verfassung sie wollen.
Which type of government they like to have.
Welche Art von Regierung.
And which kind of country they like.
In welcher Art von Land sie leben wollen.
And where they should see themselves.
Und wo sie sich selbst sehen.
I was badly nervous.
Ich war wahnsinnig nervös. Und fragte mich,
am I alive or not?
Lebe ich wirklich?
Is this happening in my lifetime?
Passiert das zu meinen Lebzeiten?
Because those changes was quite rapidly.
Denn das passierte alles sehr schnell.
You know, after being a woman, like no one counting on you, you have no space. on a public or in politics, you're like no one.
Als Frau hatte dich so lange niemand auf der Rechnung. Du hattest keinen Platz in der Öffentlichkeit oder in der Politik. Du bist wie ein Niemand.
And now you can feel like you're someone.
Und jetzt fühlst du dich wie ein Jemand.
You're part of that journey. You're making history.
Du bist Teil dieses Weges. Du schreibst Geschichte.
Als ich dein Interview mit Shukriya Barakzai gehört habe, war ich ziemlich fasziniert, wie diese Frau schon von der Stimme her wirklich euphorisch war an einigen Stellen. Man musste sie dafür gar nicht sehen. Man hat ihr Lachen hören können, ihre Zuversicht. Und dann wurde es während des Interviews fast ja auch wieder grabesstill an einigen Stellen. Shukriya Barakzai wurde sehr ernst. Hat man ihr das auch so angesehen? War das so?
Ja, das war auch wirklich eine Ausstrahlung, eine Aura. Ich fand ihre Energie sehr faszinierend. Gleichzeitig der Sache komplett verschrieben, also Demokratie und Frauenrechten. Sie sitzt dort mit großem Selbstbewusstsein, stolz und stark, ist dann aber immer wieder wütend darauf, dass eben nicht die neuen Kräfte im neuen Afghanistan das Sagen haben, sondern es wieder die alten Kämpfer sind, die an der Macht geblieben sind.
First big mistake was, the Mujahideen was left the power, so they were like a dead body.
Der erste große Fehler war, die Mujahideen an der Macht zu lassen. Die waren eigentlich wie wandelnde tote Körper. Das war, als käme Jesus und ließe Tote wieder auferstehen. Und das war nicht schön für die Afghanen, auch für mich und andere, die dachten, wir wären durch mit den Warlords.
We were enough with the warlords and etc. And country shouldn't move back.
Auch ich hörte damals auf den Straßen Kabuls, aber auch außerhalb der Hauptstadt, von einem tiefen Misstrauen gegenüber den Warlords, den alten Mächtigen also. Denn die waren es ja, die Afghanistan nach Abzug der Roten Armee Anfang der 90er Jahre in einen blutigen Bürgerkrieg geführt hatten.
Ganz klar, die Afghanen setzten jetzt mehrheitlich auf die Hilfe ausländischer Militärs. Auch die US-Truppen wurden damals ja nicht, noch nicht, muss man sagen, als Besatzer gesehen. Daran hat sich auch der damals noch recht junge Menschenrechtsaktivist Nada Nadiri erinnert.
Yeah, the Americans were the first to arrive and there were flowers by people given to all the forces. And forces would walk on the street. There was no problem, not only in Kabul.
Die Amerikaner seien die Ersten gewesen und sie wurden wie die anderen ausländischen Truppen auch, so erinnert sich Nadiri, mit Blumen empfangen. Niemand habe sie als Besatzer wahrgenommen, niemand mit den früheren Besatzern, den Russen, verglichen. Geschichte wurde also gemacht in diesen Tagen. Schulen öffneten wieder für Mädchen, Frauen konnten auch wieder ohne Burka auf die Straße und es gab Spielplätze voller Kinder. Ich erinnere mich an einen improvisierten Rummelplatz, der da plötzlich wieder aufmachte. Die Auslagen der Geschäfte waren gefüllt, Hunderttausende strömten zurück nach Afghanistan, viele nach Kabul, aus Pakistan zurück und aus dem Iran.
Und lebhafter Ausdruck dieses Neubeginns war die Emergency Lawyer Jirga, also die erste Stammesversammlung in Kabul. Damals war Thomas Ruttig für die UN-Afghanistan-Mission persönlich dabei und der stand ständig im Gespräch mit allen möglichen Gruppen aus allen Teilen des Landes.
Und ich hatte ja das große Privileg, vor dieser Emergency Lawyer Jirga ein halbes Jahr in Kabul zu sitzen und mich von früh bis abends, 7 Tage die Woche, 20 Stunden am Tag manchmal mit afghanischen Delegationen zu unterhalten, die wir entweder eingeladen hatten oder die selber kamen, die sich da die Klinke in die Hand gaben und alle sagten, ja, wir sind froh, dass ihr da seid. Die letzten Regime, rückwärts gezählt, die Taliban, davor die Mujahideen, davor die Kommunisten, haben es nicht gebracht. Das Ausland muss uns helfen. Ja, wir wollen Demokratie, wir wollen selber in unserem Land zu sagen haben und wir wollen ein Land werden wie ihr. Also mit auch einem ordentlichen Lebensstandard und halt auch Mitsprache gehört ja auch mit dazu.
Es deutete also eigentlich alles auf einen guten Start hin für Afghanistan, für die internationale Gemeinschaft und auch für die Bundeswehr, erinnert sich auch ihr damaliger Kommandeur Karl Hubertus von Butler.
Und es lief eigentlich für unser Kontingent alles sehr gut und planmäßig. Und dann kam der 6. März. Und der schlug uns von einem Moment aus den anderen, aus unserem Auftrag völlig raus.
Robert Müller war an diesem 6. März 2002 auf einem Sprengplatz im Osten Kabuls, nicht allzu weit vom deutschen Feldlager Camp Warehouse entfernt.
Er war dort mit seinem Hund Idor, der bei der Entschärfung von Sprengstoff dabei sein sollte. Es ging um eine uralte russische Rakete und der Spürhund sollte sich an den besonderen Geruch dieser teils jahrzehntealten Munition gewöhnen.
Aber auch das, was ich gesehen habe, hat mein Bauchgefühl sofort gesagt, hier, Achtung, das ist gefährlich. Mit Metall, auf alten Sprengstoff, das kann nicht gut gehen. Und das hat auch Lanza gesehen und wir müssen hier weg. Lass uns hier rausgehen. Und wir wollten uns eindrehen und rausgehen und in dem Moment gab es die Explosion und die Rakete ist vorzeitig explodiert. Die 5 Kameraden um mich herum sind irgendwie vorbeigeflogen oder an uns vorbeigeflogen und ich weiß noch, dass ich in einem Feuerball war, durch Luft geschleudert wurde, ab dem Moment alles in Schwarz-Weiß gesehen habe und so zeitverzögert. Ich glaube, das ist der Moment, das habe ich mit meinem Therapeuten auch viele Jahre später gesprochen, wo der Körper auf Adrenalin fährt. Alle Sinnesorgane, Ohren, Nase, Augen, Mund, fahren auf Notstrom und man will nur noch überleben.
Ich war unterwegs hinter einer Patrouille mitten in Kabul und hörte plötzlich Blaulicht. Blaulicht ist dann immer ein Zeichen, dass irgendwas passiert ist. Ich dachte, nichts Schlimmes, vielleicht ein kleiner Unfall. Und kurz danach kam die Information, ein schwerer Sprengunfall in der Nähe des Lagers. Wir brauchen sofort internationale Unterstützung von allen Kräften, insbesondere Sanitätskräften. Und ich sah dann schon an mir vorbeirauschen die französischen und die englischen Sanitätsfahrzeuge. Und dann schwante mir schon, was irgendwas Schlimmes passiert war. Ich sagte zu meinem Fahrer, fahr sofort los. Und wir sind dann an den Ort des Geschehens gefahren. Und dort war ein Bild des Grauens, um es mal so zu sagen.
Ich habe Kameraden, die vor mir standen, das Blut in den Mund bekommen. Überall klebten irgendwelche Körperteile, Finger. Es lagen Sachen rum, abgerissene Gliedmaßen. Ich habe einen abgerissenen Arm in der Hand gehalten, weil ich dachte, das wäre mein Buddy. Und das dachte ich, das ist der Arm von meinem Buddy. Und habe den gesucht, habe ihn dann hochgerissen, habe dieses verbrannte Gesicht, dieses schwarze Gesicht. Lazar, wir müssen hier raus, weil ich diese Treibladung noch gesehen hatte. Und ich hatte Angst, dass das auch noch explodiert. Dann sind wir rausgestolpert, unsere Wege haben sich getrennt. Und heute weiß ich, dass dieses, was ich erlebt habe, das, was ich gesehen habe, gehört habe, gerochen, geschmeckt habe, ungefiltert sich bei mir abgespeichert hat. Normalerweise sagen Ärzte, das speichert sich in dem vorderen Stirnlappen ab. Da gibt es ein Enzym für. Und bei diesen massiven Eindrücken, bei dieser Überreizung des ganzen Gehirns, mit diesen extremen Sinneseindrücken, ist das unkontrolliert abgespeichert worden.
Robert Müller und sein bester Kumpel überleben schwer verletzt, werden von Franzosen behandelt und dann nach Deutschland ausgeflogen.
2 deutsche und 3 dänische Soldaten sterben an diesem Tag. Es sind die ersten Toten des Afghanistan-Einsatzes.
Ich habe dann die Särge mit nach Hause gebracht. Also ich war im Flugzeug mit dabei und in Köln standen dann die Angehörigen. Das sind alles so Momente, die man natürlich ein Leben lang dann mit sich trägt. Aber viel schlimmer war es natürlich für die Hinterbliebenen und für die, die so schwer verletzt worden sind. Und wir sind in eigentlich das Tal reingerutscht, mental. Wir haben Kameraden verloren, es sind einige schwer verletzt. War das der Anfang von Dingen, die jetzt so erst so richtig losgehen? Wie wird das werden? Für mich persönlich, aber das ist eher eine Nebenbemerkung, war das natürlich auch die schwerste Belastung in meiner ganzen Dienstzeit, weil dann spürst du richtig am Ende der Welt, du bist der Verantwortliche hier und jetzt ist das passiert. Wie werden wir damit klarkommen? Und ich kann hier nur noch mal sagen, solche wunderbaren Soldaten wie in dieser Zeit kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ich habe dann auch gespürt, wie sie auf mich zukamen und sagten, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Gerade jetzt auch für die, die in Afghanistan geblieben sind, die nicht mehr zurückkommen werden, beziehungsweise in Särgen zurückkommen werden. Und jetzt packen wir erst recht nochmal an.
Ein Spannungsfeld gab es von Anbeginn. Soldaten mit ihrer militärischen Unterstützung und auf der anderen Seite Zivilisten, die für Entwicklungshilfe und Wiederaufbau zuständig waren. Geht das eine nur mit dem anderen oder beides auch unabhängig voneinander, war die Frage.
In Deutschland sind daran ja gleich 3 verschiedene Ministerien beteiligt. Neben dem Entwicklungsministerium und dem Verteidigungsministerium auch das Auswärtige Amt. das ja nicht nur für die Grundlinien der Afghanistan-Politik verantwortlich war, sondern auch selbst Geld für Nothilfeprojekte zu vergeben hatte.
Und in diesen Häusern gab es eben unterschiedliche Wahrnehmungen. Das bekam der Afghanistan-Sonderbotschafter Hans-Joachim Derr früh zu spüren, als er Entwicklungsministerin Wiczorek Zoll Mitte Januar 2002 zur internationalen Afghanistan-Geberkonferenz nach Tokio begleitete.
Und da saß die Frau Wiczorek Zoll schon in diesem Ministerabteil und hat mich angelacht und gesagt, schönen guten Abend, Herr Derr, freut mich, dass Sie mich begleiten, das ist eigentlich wirklich nett von Ihnen. Und dann kam ein Satz, wo man die Ohren gleich so hochgehen, aber haben Sie nicht eigentlich Besseres zu tun? Sie haben doch den Petersberg mitorganisiert und so viel, noch sicher Aufräumarbeiten. Ich habe gesagt, ja, ich könnte mich auch da gut beschäftigen. Aber jetzt, und das ist der Satz, den ich mir zitiere, und zwar wörtlich, so wie sie gesagt hat, aber jetzt, wo die Waffen in Afghanistan schweigen, ist Afghanistan doch nur noch ein Problem der Entwicklungshilfe. Und das ist der Dixit Wiczorek Zoll. Und ich mag sie sehr, ich habe einen ganz großen Respekt vor ihr, sie hat tolle Arbeit geleistet, aber es ist eine verräterische, hingeworfene kleine Phrase, die zeigt, dass man die Dimensionen verkennt, um die es da geht, nicht?
Wir haben nun also auf der einen Seite diesen vom Militär dominierten Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr als Teil der ISAF, also einer Truppe, die nicht nur für Sicherheit sorgen soll, sondern ja eigentlich auch selbst Hilfsprojekte durchführen soll.
Ja, und auf der anderen Seite eine Entwicklungsministerin, die zwar das Militärische für unausweichlich hält, es geht ja um einen Antiterrorkampf, die gleichzeitig aber glaubt, es komme eigentlich nur auf die Entwicklungshilfe an.
Eigentlich waren natürlich die Entwicklungshelfer und die Mitarbeiter in dem Bereich gewöhnt, dass nicht überall ein Soldat neben ihnen stand. Der Vorteil war ja gerade, dass sie mit der Bevölkerung im direkten Kontakt war und das Vertrauen existierte. Da das aber dann zu einer Frage der Sicherheit auch gemacht wurde, habe ich natürlich auch gesagt, okay, wenn das eine Frage der Sicherheit ist, dann werden wir akzeptieren, dass die Präsenz dort ist. Und das haben wir dann auch in dem Beschluss des Kabinetts entsprechend verankert. Und dann war von da an sozusagen gemeinsame Verantwortung und getrennte Verantwortlichkeiten der Ministerien.
Im Gegenteil, wir hatten so das Gefühl, dass die NGOs, die Non-Government Organizations, uns meiden. Nach dem Motto, wenn wir zu nah an den Soldaten dran sind, dann kann es sein, dass wir auch in Gefahr kommen. Und es war immer so, dass wir wirklich über den ganzen Einsatz, den wir hatten, die 6 Monate, das Gefühl hatten, was ist eigentlich mit den zivilen Ressourcen? Warum arbeiten die nicht enger mit uns zusammen? Da müssen richtige Hämmer kommen, da muss Geld kommen, da muss was passieren, da muss es einen großen Bang geben.
Was das Auswärtige Amt angeht, so hat das sich um die große Politik gekümmert, um die neue afghanische Regierung, um Demokratisierung, um das sogenannte Nation Building und das auf internationalen Konferenzen und auch auf dem diplomatischen Parkett in Kabul, etwa mit Sonderbotschafter Hans-Joachim Derr.
Es gab ja auch einen Kanzler in der Zeit, wo man jetzt denken würde, der hat sich einmal hingesetzt mit seinen wichtigen Ministern und Ministerinnen aus diesen Ressorts und hat gesagt, so, Afghanistan ist das Gesamtthema, in welche Aspekte teilen wir das auf und was ist die generelle Linie, was ist unser Ziel, was ist unsere Strategie? Gab's das?
Nein, habe ich keine Erinnerung an einen Kanzlerauftritt, weder im Kanzleramt bei diesen regelmäßigen Sitzungen.
Da gab es aber nicht die, also Schröder eine Befehlsausgabe oder eine Strategie.
War hoch erfreut vom Ergebnis Petersberg und ist da aufgetreten, hat das sehr schön induziert, auch sehr gekonnt und gut gemacht, aber es war ihm in den Schoß gefallen. Und die eigentliche Arbeit war natürlich ganz woanders gemacht worden.
Kunstvoll vorgetragene Koranzitate zum Beginn der feierlichen, mehr als 2-stündigen Zeremonie im großen Saal des Innenministeriums. Auf der Bühne dann der Vollzug dessen, was im Petersberger Abkommen festgeschrieben wurde, die Machtübergabe an eine erste Übergangsregierung für die nächsten 6 Monate. Auf den Islam und die internationalen Gesetze wurden Karzai und sein 29-köpfiges Kabinett eingeschworen, ein Tribut an Tradition und Moderne gleichermaßen. Passend dazu trug Karzai ein afghanisches Gedicht vor. O Gott, wir bitten dich, lass uns unsere Arbeit so machen, dass du am Ende glücklich bist und wir erfolgreich.
So hast du, Christoph, damals von der Amtseinführung aus Kabul berichtet. Aber Karzai, muss man ja sagen, begann bei Null, weil er eben keiner der alten Machthaber war, kein Warlord mit eigener Miliz. Dafür aber hatte er ein Kabinett voller mächtiger Warlords, sagt Shukriya Barakzai.
From where Karzai start? Zero police. Zero militarily.
Karzai hat ja mit null Polizei, null Militär angefangen.
And power, absolute power was 95 was warlord.
Das Machtverhältnis war 95-5 für die Warlords.
Karzai was not part of Northern Alliance.
Karzai war ja nicht Teil der Nordallianz.
So, for instance, that time, militarily, Marshal Fahim or Fahim had more power than Karzai.
Zum Beispiel hatte Marshal Fahim mehr Macht als Karzai.
Der Verteidigungsminister hatte seine eigene Miliz.
Yes, even palace was not.
Noch nicht einmal der Palast war sicher.
Karzai bodyguards was the US one.
Karzais Personenschütze wurden deshalb von den USA gestellt.
Die Macht der Warlords wurde trotz all der Aufbruchsstimmung und der Euphorie dieser Anfangszeit rasch deutlich. Immer wieder gab es Raketenangriffe, nicht der Taliban, sondern anderer Mächtiger. Und immer wieder gab es Druck, etwa bei der ersten Loya Jirga, der Stammesversammlung, auf dem Gelände der Polytechnischen Hochschule in Kabul. Im Juni 2002 war das und Thomas Ruttig hat sie eng begleitet.
Und als die Warlords dann in die Wohnheime, die nach Provinzen getrennt waren, einzogen, und ich habe es selber gehört, meine Kollegen haben es gehört, dann abends gesagt haben, liebe Leute, liebe Mitdelegierte, ihr könnt ja gerne Demokratie machen, aber denkt daran, ihr müsst eines Tages auch wieder nach Hause kommen. Da starb die afghanische Demokratie bereits, bevor sie richtig geboren worden war. Und das war alles sehr, sehr tragisch mitzuerleben. Ich kann ja nur sagen, dass ich da keine Reaktion drauf gesehen habe, was ich mir nur damit erklären kann. Und jetzt werde ich ein bisschen sarkastisch. Und ich habe das, solche Sätze ja auch tatsächlich gehört, dass die Afghanen halt... Das ist zu früh mit der Demokratie oder muslimische Staaten können sowieso keine Demokratie und so. Solche Sachen hört man ja auch. Das hat man durchgehen lassen, weil man wollte eigentlich relativ schnell fertig werden und Wahlen, das war's jetzt, Karzai ist dran, das läuft dann schon. Also es war schon eine sehr, sehr große Enttäuschung, die mir natürlich, gerade mir, einem der wenigen, die afghanischen Sprachen sprechen, der dort auf der Seite der UNO war. Ich war mal die Adresse für die Beschwerden. Was macht ihr da schon wieder? Ich kann mich noch an den einen Bekannten einer dieser früheren Untergrundparteien, der da war, er sagte, wir dachten, ihr seid unsere Freunde. Was macht ihr mit uns? Und ich konnte auch nur sagen, sorry. Ich war's nicht. Ich kann das nicht verhindern. Sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter.
Die internationale Gemeinschaft hat also, was die Warlords angeht, nicht nur ein oder sogar beide Augen zugedrückt, sondern sie hat die Macht dieser ehemaligen Kriegsfürsten sogar noch gestützt. Vor allem die Amerikaner, aber nicht nur sie, glaubten sie im Antiterrorkampf gegen die Taliban und Al-Qaida ja noch zu brauchen.
Als Gegengewicht sollten die afghanischen Sicherheitskräfte neu aufgebaut werden. Die USA übernahmen dabei die Ausbildung und den Aufbau der Armee. Deutschland wurde Leadnation, also die Führungsnation bei der Polizei.
Und das sollte ein richtiges Vorzeigeprojekt werden. Man begann das mit großem Stolz. Es gab ja eine lange Geschichte der Zusammenarbeit über Jahrzehnte, noch vor den Taliban und noch vor der sowjetischen Besatzungszeit.
Also wir haben die Rolle übernommen. Wir haben sehr gute Arbeit geleistet mit tüchtigen Leuten. Vom Volumen her lächerlich, lächerlich. Ich bin jedes halbe Jahr zum Staatssekretär im Innenministerium hingegangen, um zu betteln, dass man personell unser Engagement für Polizeiaufbauhilfe aufstockt. Das hat angefangen mit 26 Leuten vor Ort. Und am Ende haben wir aufgrund meines Gejammers, aber wirklich alle halbe Jahre vorgejammer, waren wir dann in den oberen 30. Und das war der Innenminister. Die Länder hätten durchaus mitgemacht. Die hätten auch noch mehr hingeschickt.
Ein Mangel, den der Sonderbotschafter Hans-Joachim Derr feststellte, aber auch der grünen Politiker Winfried Nachtwey.
Der saß damals ja im Verteidigungsausschuss und hat sich überhaupt über Jahre sehr intensiv mit dem Afghanistan-Einsatz auseinandergesetzt.
Das Problem war schlichtweg, dass in der Berliner Politik die Polizeikomponente praktisch nicht wahrgenommen wurde. Auswärtiges Amt hat eher dann auf sowas gedrängt, aber die kriegen ja nicht das Personal. Und beim Innenressort war große Zurückhaltung. Und das hat sich auch im Parlament so widergespiegelt, dass wir die erste Debatte zur Polizei deutschen Polizeihilfe für Afghanistan hatten wir im November 2007, 6 Jahre nach Start. Und zwar nur deshalb, weil wir bei der NATO-Parlamentarierversammlung Prügel deshalb gekriegt hatten.
Weil Deutschland ja zuständig war für die
Polizei. Richtig, also das war also ein strategisches Versagen, ausdrücklich nicht der Polizistinnen und Polizisten vor Ort, sondern politisches Versagen.
Also bei der Polizei hätte man sehr viel früher entweder gleich zu Anfang schreien müssen und sagen, das ist für uns eine Nummer zu groß, oder eben wirklich, was machbar gewesen wäre, eben ein paar hundert Leute mobilisieren, nicht? Und das wirklich machen. Das hätte man machen können.
Bundeswehr, Polizei, Diplomaten und Entwicklungshelfer steckten also noch in der Findungsphase zu einer Zeit, als der Afghanistan-Einsatz für den verwundeten Robert Müller nur noch in Albträumen stattfand. Die Bilder von der Explosion des 6. März 2002 kommen immer wieder.
Und heute weiß ich, dass dieses, was ich erlebt habe, das, was ich gesehen habe, gehört habe, gerochen, geschmeckt habe, ungefiltert sich bei mir abgespeichert hat. Da gibt es auch keinen Hebel, der irgendwie das schützt oder sichert, dass es da irgendwie bleibt. Und das ist PTBS, Flashbacks, Trigger, ich rieche etwas, ich sehe etwas, ich höre etwas, ich schmecke etwas, löst das aus. Und das ist halt die posttraumatische Belastungsstörung.
Robert weiß nicht, dass er krank ist, dass er Behandlung braucht. Nicht mal, als er in Deutschland erstmals zum Truppenpsychiater geht.
Das war zu dem Zeitpunkt eine No-Go-Area für mich. Weil wer 2002 zum Psychiater geht, der ist entweder drogenabhängig, Kriegsdienstverweigerer oder nicht ganz dicht. Aber ich bin auf falschem Wege. Und ich bin ja gesund. Richtiger falschem Wege geht nicht zum Psychiater. Das war Klag nicht, kämpf, sind so die Leitsprüche. Und ich wollte nicht in diese Schublade gesteckt werden. Traf aber auf einen netten Opa, möchte ich heute sagen, netten alten Herrn, Psychologen, Psychiater. Und wir haben erstmal im Büro eine geraucht. Und seine Aussage war, wenn man mit dem Fahrrad stürzt, dann sollte man so schnell wie möglich aufs Fahrrad und wieder Fahrrad fahren, damit man die Angst vor dem Fahrradfahren nicht hat. Und so bin ich im Dienst geblieben, habe zwar die Diagnose am Computer da gemacht, dass ich PTBS habe, aber es hat mir keiner erklärt, was das bedeutet. Ich habe PTBS. Er hat gesagt, am besten ist nochmal in Einsatz gehen. Das hätte ihm damals auch geholfen.
Klag nicht, kämpf. So also der Leitsatz der Fallschirmjäger, an den sich Robert hält. Er kämpft weiter. Trotz PTBS, trotz posttraumatischer Belastungsstörung geht er zurück in den Einsatz. Kehrt zurück nach Afghanistan 2003 und 2005.
Das Verständnis für PTBS, für versehrte und für traumatisierte Veteranen im Allgemeinen, das war in der Bundeswehr und in Deutschland damals noch nicht ausgeprägt. Robert macht einfach weiter Dienst, er funktioniert, wie er uns erzählt hat. Er funktioniert aber nur scheinbar.
Und ich habe halt nicht gemerkt, dass ich mich immer mehr entfremdet habe von zu Hause, also von meiner Familie, dass ich immer mehr zum Außenseiter innerhalb des Diensthundezuges wurde. Es gab immer mehr Ärger, Stress mit Kameraden, Schlägereien, Anzeigen, mit Diskotheken, mit den Türstehern. Ich habe Punkte in Flensburg gekriegt, irgendwann eine Anzeige, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und all solche Sachen, die dann irgendwann dazu geführt haben, ey, sind die alle bescheuert? Aber ich habe das nicht bei mir gesehen, dass ich mich verändert habe. Der Alkohol. Die anderen sind schuld. Die anderen, was stimmt mit denen nicht? Aber dass ich derjenige wurde, der sich verändert hat, habe ich nicht gemerkt. Und von außen kam auch nie der Hinweis, Mula, du brauchst mal Hilfe.
Mula, wie Robert Müller genannt wird, sieht auch bei seinen nächsten Afghanistan-Einsätzen immer weniger den Sinn hinter dem Auftrag. Der, sagt er, sei ihm nie wirklich vermittelt worden.
Also der Soldat kriegt ganz klar seinen Auftrag, also Patrouille fahren von A nach B und wieder zurückkommen, Informationen sammeln, und das ist dein Auftrag. Und diesen Auftrag habe ich gemacht. Robert, dein Auftrag ist es, mit deinem Hund das Gebäude abzuspüren nach Sprengstoff. Habe ich meinen Auftrag erfüllt. Und damit war ich Teil des Ganzen.
Aber bevor man rausgeht oder wenn man ankommt, wenn man sich einmal sammelt oder
nein,
das war einmal das große Ganze erklären,
das hat mir
den Zusammenhang, erklärt. Den Kontext, nichts.
Das ist ja ein Vorwurf, den ich noch heute an die Politik mache, dass mir niemand erklärt hat, bevor es losgeht, was ist eigentlich der politische Wille dort zu sein? Also das kam nie.
Also der Einsatz war auf 6 Monate begrenzt und ob es weitergeht, war völlig offen. Aber es zeigte sich sehr bald, dass da überhaupt keine Chance ist, nach 6 Monaten da irgendetwas zu erledigen, dass das dauerhafte Auswirkungen hat. Und schon während unseres Einsatzes, ich glaube nach 3 Monaten, war klar, dass es ein Nachfolgekontingent geben wird und dass es möglicherweise eine ganz lange Geschichte werden wird. Und mental hatten wir uns auch schon insgeheim sehr klar darauf eingestellt, dass unser Einsatz nicht das Ende sein kann, weil ja politisch ganz andere Vorgaben schon waren. Nicht? Wenn man sagt, 2005 soll das Parlament gewählt werden, davor der Präsident mit über mehrere Loya Jirgas, das muss ja abgesichert sein militärisch. Dass ich mir schon sehr vorstellen konnte, dass das länger dauert.
Das, was General Carlo Bertus von Butler da formuliert, das hörte ich in diesen Anfangsjahren immer wieder. Das werde dauern, Jahre. Aber wann ist lange genug? Woran wird man erkennen, dass Afghanistan ohne massive militärische Hilfe der internationalen Truppen auf eigenen Füßen stehen kann?
Politisch versucht sich Afghanistan ja auf eigene Füße zu stellen. 2004 sollte es eine Präsidentschaftswahl geben, 2005 die erste Parlamentswahl, in die die Afghaninnen und Afghanen ja eigentlich noch voller Optimismus und Begeisterung gegangen sind. Doch diese Parlamentswahl sollte dann zum Wendepunkt werden. Danach kippt die Stimmung und die Taliban kommen wieder.
Das ist Thema der nächsten Folge. Killed in Action, Staffel 3, Mission ohne Ziel.
Killed in Action. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Mit Maja Schöne. Technische Realisation: Christian Alpen, Nicole Graul und Sebastian Ohm. Die Regie hatte Nikolai von Koslowski. Die Redaktion Ulrike Thoma. Killed in Action ist ein Podcast von NDR Info. In der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns.
Hallo, ich bin Kai Küstner. Im Podcast Einsatzbefehl Mali nehme ich euch noch einmal mit in den Wüstensand des westafrikanischen Krisenstaats. Wir haben uns in den letzten Monaten der Mali-Mission an die Fersen einiger Bundeswehrsoldaten geheftet. Begleiten Sie auf Patrouillen, dürfen zuhören bei Telefonaten mit den Liebsten daheim. Die Soldaten erzählen auf sehr persönliche und eindringliche Weise von Heimweh, von Ängsten, machen sich aber auch Gedanken darüber, ob diese Mission überhaupt Sinn gemacht hat. Eine Frage, die sich nun auch die Politik stellen muss. Den Podcast Streitkräfte und Strategien findet ihr überall da, wo ihr gerne Podcasts hört, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.